Sonntag 18 Uhr, willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche, der BYD Dolphin GDMI, ein kompakter Plug-in-Hybrid, den BYD gezielt für Europa entwickelt hat und dieser gilt als kluger Angriff auf Polo, Yaris und Clio-Käufer. Weitere interessante Themen diese Woche, der Ferrari Luce, das erste Elektro-Serienmodell der Marke, viertürig extrem stark und schon vor dem Start extrem heftig umstritten. Kia verpasst dem X-Seed ein großes Facelift, Skoda prüft den Europa-Import des günstigen Kylak aus Indien und Renault bestätigt mit dem Niagara seinen neuen Pickup für Lateinamerika. Das sind wie immer 5 starke Themen jetzt in den Mobility News. Abonnier unbedingt noch fix den Kanal, um keine Nachrichten mehr zu verpassen und nach dem Intro geht's dann sofort los. Ferrari hat am 25. Mai in Rom den Luce vorgestellt, das erste rein elektrische Serienmodell der Marke. Der Wagen ist kein klassischer Zweisitzer-Supersportler, sondern ein viertüriger Fünfsitzer mit eigenständiger Elektroplattform. Gestaltet wurde er in Zusammenarbeit mit der Firma Love From, dem Designstudio von Jonny Ive und Mark Newsom. Jonny Ive ist ja der ehemalige Chefdesigner von Apple. Technisch setzt Ferrari auf 4 Elektromotoren, rund 1050 PS Allrad Antrieb, eine Batterie mit 122 Kilowattstunden und eine angegebene Reichweite von mehr als 530 Kilometern. Von 0 auf 100 soll der Luce in 2,5 Sekunden beschleunigen. Die Spitze liegt bei über 310 Stundenkilometern. Die ersten Auslieferungen sind für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Der Einstiegspreis wird bei etwa 550.000 Euro angegeben. Die Premiere wird allerdings von einer ungewöhnlich scharfen Debatte begleitet. Im Mittelpunkt steht weniger der Elektroantrieb als das Design. Viele Medien und auch Nutzer vergleichen den Luce mit deutlich gewöhnlicheren Elektroautos wie etwa dem Nissan Leaf und kritisieren den Bruch mit der Ferrari-Formsprache. Auch an der Börse reagierten Anleger zunächst nervös. Die Ferrari-Aktie verlor nach der Vorstellung zeitweise rund 8%. Ferrari selbst verteidigt den Luce als mutigen Schritt in die Zukunft der Marke. Gott, was habt ihr mich vor ein paar Wochen beim Innenraumvideo gehatet? Der wird Luce ausgesprochen und nicht Luce. Leute, ich habe euch vorgegriffen, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir müssen reden. Ich finde, der Luce ist einer der spannendsten und gleichzeitig riskantesten Ferraris der letzten Jahrzehnte. Technisch liefert Ferrari auf höchstem Niveau 4 einzelne Motoren, präzises Torque Vectoring und ein aufwendiges Fahrdynamiksystem zeigen, dass dieser Elektro-Ferrari kein halbherziger Kompromiss ist, sondern ein ernsthafter Versuch, elektrische Performance emotional aufzuladen. Trotzdem bleibt ein deutliches Unbehagen. Ferrari lebt nicht nur von Leistung, sondern von sofortigem Appeal, Mythos und auch Präsenz. Genau hier trifft der Luce einen wunden Punkt. Ein geräumiger Viertürer mit 5 Sitzen und einem Design, das viele nicht sofort als Ferrari erkennen, muss man erst erklären. Und erklären ist für eine Marke, die von Liebe auf den ersten Blick lebt, gefährlich. Man muss aber auch sehen, warum Ferrari diesen Weg geht. Mit Jonny Ive wurde bewusst ein ehemaliger Apple-Designer geholt, um den Luce klar von den klassischen Verbrenner-Ferraris abzugrenzen. Dieses Auto soll nicht den 488 Pista-Fahrer abholen, sondern neue Kunden ansprechen, die bereits elektrisch denken und bereit sind, für Marke, Design und Exklusivität extrem viel zu bezahlen. Deshalb kann ich die Empörung im Netz nur teilweise nachvollziehen. Ja, auch ich finde das Außendesign kritisch und stellenweise fast spielzeughaft, besonders am Heck. Aber Ferrari versteht Marketing und muss bei einem Elektroauto gleichzeitig die hohen Margen der Marke verteidigen. Am Ende wird die Stückzahl entscheiden, ob dieser mutige, teure und polarisierende Ansatz aufgeht. Was haltet ihr davon? Viel Hass am Ende um nicht viel und vielleicht ja doch noch ein Erfolg? Ich bin gespannt auf eure jetzt abgekühlte Meinung in den Kommentaren zu dem Auto. Kia überarbeitet den X-Seed umfassend und hält damit an einem Modell fest, das im neu sortierten Kompaktprogramm der Marke eine Sonderrolle bekommt. Während der klassische Seed ausläuft bzw. vom K4 abgelöst wird, bleibt der X-Seed als höher gelegter Crossover im Angebot. Das Facelift bringt eine komplett neu gezeichnete Front mit markanter Lichtsignatur, größerem Kühlergrill, neuen Scheinwerfern und kürzerem Überhang. Dadurch schrumpft die Länge um 15 mm auf 4,38 m. Am Heck kommen neue Leuchten, eine überarbeitete Klappe und ein neuer Stoßfänger hinzu. Das Kofferraumvolumen bleibt bei 426 Litern. Innen zieht ein stärker digitalisiertes Cockpit ein. Kia kombiniert ein 12,3 Zoll Kombi-Instrument mit einem ebenfalls 12,3 Zoll großem Infotainment-Display und ergänzt eine Multimode-Bedieneinheit für Klima- und Medienfunktionen. Neu sind außerdem ein digitaler Schlüssel, überarbeitete Sitze und zusätzliche Assistenzfunktionen. Technisch verspricht Kia mehr Komfort durch eine überarbeitete Hinterradaufhängung und reduzierte Geräusche. Die Motoren bleiben Benziner, ein 1 Liter Turbo mit 115 PS, auch als Mild-Hybrid, sowie 1,6 Liter Turbos mit 150 und 180 PS. Der Produktionsstart ist für den 29. Mai geplant. Der genaue Marktstart wurde leider noch nicht genannt. Versteht mich nicht falsch, der Wegfall des Plug-in-Hybrids wird manche stören. Trotzdem macht Kia mit diesem Update einen klugen und pragmatischen Schritt. Statt den X-Seat leise auslaufen zu lassen, bekommt er genau das Facelift, was er braucht. Dieses Auto besetzt eine echte Lücke, höhere Sitzposition, individueller Crossover-Charakter und vertraute Verbrennertechnik für Kunden, die weder großen SUV noch reinen Stromer wollen. Das neue StarMap-Gesicht und das moderne Panorama-Display machen ihn zum vollwertigen Mitglied der aktuellen Kia-Familie. Die optimierte Hinterachse und reduzierte NVH sollen ihn im Alltag angenehmer machen. Für mich ist der Wegfall des Plug-in-Hybrids konsequente Positionierung. Wer elektrisch fahren will, soll zu EV3, EV4 oder den übrigen Stromern greifen. Wer einen praktischen, europäisch gebauten Verbrenner-Crossover sucht, bekommt mit dem X-Seat genau das. Bezahlbar, eigenständig und passend zur Zielgruppe. In einer Branche, in der viele Hersteller ihre Verbrennermodelle streichen, zeigt Kia hier Marktverständnis und bedient bewusst eine Nische. Siehst du das genauso? Oder hättest du dir hier mehr erwartet von Kia? BYD hat den Dolphin GDMI vorgestellt, das erste PKW-Modell, das der chinesische Hersteller von Grund auf speziell für internationale Märkte und Europa entwickelt hat. Der kompakte Fünftürer ist 4,16 Meter lang und 1,82,5 Meter breit. BYD positioniert sich damit mitten im B-Segment neben VW Polo, Toyota Yaris und Renault Clio. Technisch setzt der BYD auf die DMI Superhybrid-Technologie. Ein 1,5 Liter Benzinmotor arbeitet überwiegend als Generator für den vorderen Elektromotor und greift nur bei Bedarf direkt auf den Antrieb ein. Die Blade LFP-Batterie soll den Alltag rein elektrisch ermöglichen. Mit voller Reichweite und vollem Tank verspricht der Hersteller eine Gesamtreichweite von deutlich über 1000 Kilometern. Konkrete Werte zur Batteriekapazität, Systemleistung, elektrischer WLTP-Reichweite und Verbrauch will BYD in den kommenden Wochen nachreichen. Optisch unterscheidet sich die Hybridversion klar vom reinen Elektro-Dolphin. Die Front wird konventioneller, ohne das große geschlossene Panel. Die Haube ist tiefer gezogen und die LED-Scheinwerfer sind schlanker. Trotz der kompakten Außenmaße verspricht BYD ein praxisgerechtes Raumangebot und Alltagseigenschaften für kleine Familien. Der Dolphin GDMI soll in den kommenden Wochen in mehreren europäischen Märkten eingeführt werden. Erste Kundenauslieferungen sind laut BYD bis Ende Sommer vorgesehen. In Deutschland feiert das Modell im Juni diesen Jahres Premiere. Die ersten Auslieferungen sind für Spätsommer oder auch Frühherbst geplant. Offizielle Preise stehen noch aus. Branchenkenner erwarten einen Einstieg deutlich unter den rund 33.990 Euro des Elektro-Dolphins. Strategisch ist das Modell ein klares Signal. BYD greift das volumenstarke B-Segment mit einer praktischen Plug-in-Hybrid-Lösung an, die elektrischen Alltag mit Langstreckenflexibilität verbindet, ohne dass Kunden auf spontane Fahrten oder Reichweite verzichten müssen. Die meisten merken nicht, wie klug BYD den europäischen Markt mit dem Dolphin GDMI gerade liest. Für mich ist das einer der besten Schritte, die dem Hersteller hier bisher gelungen sind. Er versucht nicht, den Markt zu belehren, sondern trifft ziemlich genau die Lücke, die viele Hersteller gerade offen lassen. Viele wollen weniger Verbrauch und mehr elektrisches Fahren, aber nicht sofort ein reines Elektroauto und damit auf Reichweite verzichten. Genau da setzt der kleine Hybrid an, elektrisch im Alltag entspannt auf der Langstrecke, kompakt genug für die Stadt und ohne, dass man sein komplettes Fahrverhalten ändern muss. Besonders überzeugend finde ich selber, dass BYD die in China millionenfach bewährte DMI-Technik nicht einfach übernommen, sondern ein Fahrzeug entwickelt hat, das gezielt auf europäische Erwartungen an Design, Praktikabilität und Alltagstauglichkeit abgestimmt ist. Das unterscheidet ihn von reinen Exportmodellen und zeigt echtes Marktverständnis. Damit setzt der etablierte Spieler wie den Toyota Yaris Hybrid, den Renault Clio E-Tech und den Polo E-Hybrid unter Druck. Für viele Pendler und Familien, die bisher aus Preis- oder Reichweitengründen beim reinen Verbrenner geblieben sind, könnte er der pragmatische Einstieg in elektrifizierte Mobilität sein. Kein Rückschritt, sondern eine sehr vernünftige Brücke. Trotzdem bleibt die große Hürde die Markenwahrnehmung. BYD wird noch mit Billig-Image und reinen Stromern in Verbindung gebracht. Hinzu kommt, ein Plug-in-Hybrid ist nur dann wirklich effizient und emissionsarm, wenn er regelmäßig geladen wird. Sonst wird aus der cleveren Technik schnell nur ein schwererer Benziner. Service, Restwert und Händlernetz müssen ja auch ebenfalls überzeugen. Wenn der Preis stimmt und BYD die Versprechen hält, könnte der Dolphin GDMI vielen Menschen den Übergang zu nachhaltigerer Mobilität spürbar erleichtern. Nicht spektakulär laut, sondern strategisch klug und kundenorientiert. Das ist genau die Art von Auto, die dieses Segment gerade braucht, aus meiner Sicht. Siehst du das anders oder überzeugt dich BYD in diesem Falle? Skoda prüft derzeit den Import des Kylak aus Indien nach Europa. Das kompakte SUV wurde speziell für den indischen Markt entwickelt und produziert. Es kam Ende 2024 auf den Markt und hat sich mit über 50.000 Verkäufen rasch zum Erfolg entwickelt. Der nur 3,99 Meter lange Fünfsitzer bietet 446 Liter Kofferraum und basiert auf einer für Indien angepassten Version der MQB A0-Plattform. Angetrieben wird er von einem 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 115 PS und 178 Newtonmeter Drehmoment. Zur Wahl stehen ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder eine Torque-Converter-Automatik. In Indien startet das Modell umgerechnet bei rund 6.800 Euro. Für Europa wird ein Einstiegspreis unter 15.000 Euro als realistisch gehandelt. Eine finale Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Der Import erfordert umfangreiche Anpassungen an EU-Vorschriften, darunter Homologation, strengere Sicherheitsanforderungen und die Erfüllung von Abgasnormen. Als reiner Verbrenner müsste der Kylak zudem die CO2-Bilanz des Konzerns durch stärkere Verkäufe von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen ausgleichen. Skoda-CEO Klaus Zelmer hat den deutlichen Preisabstand zum Fabia als mögliche Geschäftsgrundlage bezeichnet, die man prüfen muss. Aus meiner Sicht wäre der Skoda Kylak nicht einfach nur ein weiteres kleines SUV. Spannend wäre er, weil ein möglicher Import eine zentrale Frage wieder aufwirft. Was darf ein normaler, vernünftiger Neuwagen heute noch kosten? Während der Markt immer teurer, schwerer und komplexer wird, wirkt dieser pragmatische Ansatz aus Indien erfrischend bodenständig, oder was sagt ihr? Besonders überzeugend ist, dass Skoda kein komplett neues Auto entwickelt, sondern ein bereits erfolgreiches, kostengünstig produziertes Modell nutzt. Ein solider Skoda unter 15.000 Euro könnte viele Käufer zurück in den Neuwagenmarkt holen und Dacia ernsthaft unter Druck setzen. Trotzdem bleiben die europäischen Hürden bei Sicherheit, Emissionen und Flottenbilanz erheblich. Wenn aus dem Preisbrecher durch Anpassungen am Ende doch ein Auto knapp unter 20.000 Euro wird, verpufft die Wirkung. Der ganze Plan steht und fällt mit dem Preis. Gelingt es Skoda, den Vorteil zu erhalten, wäre der Kylak mehr als nur ein neues Modell. Er wäre ein Signal, dass ehrliche und bezahlbare Mobilität noch möglich ist. Und das in einem Land wie Deutschland. Was sagt ihr dazu? Wäre das eine Lösung für euch? Wollt ihr das Auto? Bin gespannt. Renault hat den Namen seines neuen Pickups für Lateinamerika offiziell bestätigt, Niagara. Die Weltpremiere ist für den 10. September 2026 geplant. Die Markteinführung in mehreren Ländern der Region soll Ende des Jahres erfolgen. Er tritt die Nachfolge des Duster Orosch an. Optisch orientiert sich das Serienmodell am Niagara Concept von 2023, wirkt aber seriennahe, zivilisierter und alltagstauglicher. Erwartet werden eine geräumige Doppelkabine, eine kompakte Ladefläche, hohe Bodenfreiheit und markante Radhausverbreiterung. Konkrete technische Daten nennt Renault noch nicht. Eine enge Verwandtschaft zur aktuellen Dacia Duster-Plattform und der modularen Renault-Dacia-Architektur gilt als wahrscheinlich. Das Konzept hatte ein Doppelhybridsystem angedeutet, ein 48 Volt Mild-Hybrid vorn kombiniert mit einem Elektromotor hinten für Allradfähigkeit. Produziert wird das Modell im Renault-Werk im argentinischen Córdoba. Der Niagara ist ein zentraler Baustein der Future-Ready-Strategie. Mit ihr will Renault bis 2030 insgesamt 14 neue Modelle außerhalb Europas auf den Markt bringen. Für Europa ist der Niagara bisher noch nicht vorgesehen. We'll be right back. Versteht mich nicht falsch, der Renault Niagara wird vermutlich kein vollwertiger Hilux- oder Ranger-Gegner und genau deshalb halte ich ihn für sinnvoll. Renault entwickelt diesen Pickup klar für Märkte, in denen er wirklich gebraucht wird. In Lateinamerika sind Pickups echte Alltagswerkzeuge, robust, bezahlbar und zuverlässig. Statt eines teuren Neuentwurfs setzt Renault offenbar auf die bewährte Dacia Duster-Architektur. Besonders clever ist der Hybridgedanke des Konzepts. Ein 48 Volt Mild-Hybrid vorn plus Elektromotor hinten könnte Allradtraktion ohne schwere mechanische Verbindung bieten. Das wäre effizienter, sparsamer und alltagstauglicher als ein reiner Elektro-Pickup. Natürlich birgt das Risiken, der kraftvolle Name und das Konzept wecken Erwartungen an einen echten Offroad-Truck. Wenn am Ende nur ein aufgehübschter Duster mit Pritsche kommt, könnte Enttäuschung entstehen. Trotzdem bleibt der Niagara ein starkes Signal. Renault nutzt die Allianz mit Dacia international intelligenter. Der Niagara muss kein Segmentkönig werden. Wenn er als preislich attraktive, vielseitige und verlässliche Alternative funktioniert, kann er Renault in wichtigen Wachstumsmärkten wichtiges Volumen bringen. Und das wäre doch das Ziel aus meiner Sicht. Oder was haltet ihr von dem Auto? Das war's auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video. Darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.